Hallo, herzlich willkommen bei Teeblatt und Kaffeefilter. Mein Name ist Valentin Pretzer.
Und ich bin Thorsten Burkhardt.
Hallo Thorsten.
Hallo.
Du wolltest heute mit uns über The Great American Novel und den Great Gatsby sprechen.
Genau, also heute geht es darum, dass die Great American Novel ja eigentlich ein anmaßendes Konzept ist, wenn man so will, aber dennoch ist es natürlich interessant, sich einen Roman anzuschauen, der so bezeichnet wurde und der auch, ja, durchaus, kann man sagen, einen nationalen Mythos einer Kultur kritisiert. Und zuletzt ist es natürlich auch spannend, einen Text anzuschauen, der so oft adaptiert wurde und ja, den vielleicht viele falsch in Erinnerung haben.
Diese Great American Novel, das hört man ja auch öfter mal, genauso wie diesen Titel The Great Gatsby, aber ich glaube, es gibt ja gar keine Entsprechung im Deutschen. Was ist denn jetzt eigentlich diese Great American Novel?
Also eigentlich im Grunde genommen ist es ja Quatsch, irgendwie zu behaupten, es gäbe irgendwie einen Roman, der jetzt irgendwie eine nationale Kultur oder eine nationale Erfahrung oder wie auch immer jetzt irgendwie mit irgendeinem Anspruch von Ganzheitlichkeit oder so abbildet. Und als analytisches Konzept ist es ja eigentlich sowieso Quatsch, weil Great ja so unfassbar vage ist, dass man wahrscheinlich erstmal eine Diskussion führen müsste, was jetzt überhaupt einen Roman Great macht oder so. Aber im Kontext der amerikanischen Kultur und auch der amerikanischen Literaturgeschichte ist es halt trotzdem ein Konzept, was ganz wichtig ist in dem Sinne, dass es uns was sagt über, ja, wie soll ich sagen, das Selbstverständnis einer Nation, die sich als Kulturnation erst dann relativ spät konstituiert. Also der Begriff selber, der geht ja zurück auf die Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, als man dann ja quasi sich von den Wunden irgendwie dieser Kränkung, wie auch immer, heilen wollte und dann eben geschaut hat, ja, welche Romane sind es denn oder was könnte ein Roman sein, der jetzt uns als ja blutig wieder zusammengebrachte Nation irgendwie ausmacht und welcher Roman könnte das sein, der irgendwie ja was aussagt über uns als Amerika, als die Vereinigten Staaten, als Kulturnation. Und in dem Kontext ist es eigentlich dann wesentlich spannender, darüber zu reden, welche Romane dafür genannt wurden, welche das sein könnten, als jetzt über The Great American Novel als irgendwie analytisches Konzept oder so zu sprechen.
Das heißt, The Great American Novel, das ist der Versuch, eine ganzheitlich US-amerikanische Erfahrung in einem Buch erlebbar zu machen.
Ja, also der Mensch, der dafür verantwortlich war, John William DeForest, hat den Begriff 1868 das erste Mal in einem Essay benutzt, der dazu eigentlich nur gesagt hat, ja, der große amerikanische Roman, der sollte irgendwie als Tableau der amerikanischen Gesellschaft irgendwie dienen und das irgendwie darstellen, was genuin amerikanisch ist an der amerikanischen Gesellschaft. Und wie gesagt, wenn man dann schaut, welche Romane dafür vorgeschlagen wurden, das zu tun, dann sagt einem das auch viel über ja, den literarischen, den kulturellen, auch den politischen Geist der Zeit eben aus, in der der Vorschlag gemacht wurde. Und so sind wir jetzt eben auf Gatsby gekommen, wobei man natürlich immer im Hinterkopf behalten muss, diese Vorschläge sind immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, dann doch sehr spezielle einzelne Themen, die da abgefragt werden, weil so ein Konzept wie The American Novel, The Great American Novel, dann noch obendrauf, ja, blendet halt automatisch a priori immer schon ganz viele Perspektiven aus. Und ja, deswegen ist es in dem Sinne auch ein problematisches Konzept, ja, dem wir uns heute ein bisschen annähern wollen.
Also habe ich das richtig verstanden, dass es eigentlich ursprünglich der Versuch gewesen, ein Vielstaatenland, US-Amerika, kulturell zu vereinen?
In gewisser Weise ist es schon so, also es wurden dann immer so Kriterien irgendwie entwickelt über die Jahre, was wohl dann einen großen amerikanischen Roman ausmacht und was eben nicht. Und da sind solche Dinge gefallen wie, das muss die gesamte Nation irgendwie abgebildet werden, nicht nur eine spezielle Region, oder es muss in irgendeiner Art und Weise den demokratischen Charakter dieser Nation verkörpern und dergleichen. Und da kommen wir jetzt natürlich ganz schnell rein in so Themen wie nationale Mythologie, ja, politische Ideologie, ja, und so weiter. Und das wurde auch an dem Konzept ja viel kritisiert, dass man dann größtenteils auch natürlich über Literatur von weißen Männern irgendwie spricht und ganz viele Perspektiven, ja, sogenannter Minderheiten jetzt, ist natürlich immer irgendwie bescheuert, über Frauen als Minderheit zu sprechen, aber einfach in dem kulturellen Betrieb der Zeit, als das aufkam, waren es eben zuerst nur die weißen Männer, die die großen Romane geliefert haben. Das war auch so eine Erwartung, so dass der Roman muss irgendwie von einem weißen Mann kommen, ist natürlich Quatsch. Und so kommen wir halt auch zu Gatsby. Auch aus dem Grund, weil im Zusammenhang amerikanischer Literatur der Roman natürlich immer noch irgendwo präsent ist. Also es werden ja immer noch Filme dazu gedreht und so weiter. Also deswegen schauen wir uns dann erstmal jetzt so als Disclaimer mal diese Perspektive an und erweitern das in weiteren Folgen dann noch.
Genau, lass uns da doch gerne mal reinschauen.
Ja.
Mich würde, glaube ich, später noch interessieren, was wir denn als Deutsche tatsächlich, also mit dem deutschen Föderalismus als Hintergrund eigentlich zu so einem Experiment zu sagen haben. Vielleicht kommen wir da gleich auch schon natürlich drauf. Ja, The Great Gatsby.
Ja. Wahrscheinlich wohl einer der bekanntesten und am häufigsten kanonisierten Romane der amerikanischen Literatur. Also ich glaube, der ist auf jeder Leseliste irgendwie mal drauf. An Schulen oder an Universitäten. Und der Roman tut ja auch ganz interessante Dinge in Bezug auf die amerikanische Kultur und den amerikanischen Mythos, wenn man so will. Ist natürlich jetzt schwierig, sowas zu übertragen auf andere nationale Kulturen.
Aber das müssen wir aber,
nicht. Aber da schauen wir dann später nochmal drauf, ob wir da irgendwie Anknüpfungspunkte finden können. Und ja, Gatsby ist halt im Endeffekt die Geschichte eines self-made man, wenn man so will, so an der reinen Oberfläche jetzt erstmal.
Und das ist natürlich der große amerikanische Traum, oder nicht? Also der vom Tellerwäscher zum Millionär, der Mann, der nichts hatte, nach Amerika gekommen ist oder vielleicht auch schon da geboren wurde, aber natürlich dieser Flüchtling dieser Immigrant ist ja ursprünglich eigentlich ein ganz großer Gedanke da immer gewesen und der sich dann so gut verdient hat und im Fall von Gatsby natürlich auch einen irgendwie frivolen Wohlstand eigentlich und auch eine gewisse Berühmtheit in seinen Kreisen erlangt hatten.
Ja, wenn du sagst frivoler Wohlstand, dann ist es im Grunde genommen schon ein Punkt, was für Kategorien in dem Roman irgendwie behandelt werden. Also es geht jetzt nicht so sehr wirklich ethnische Differenz, um Immigration in dem Sinne, sondern es geht eher so um Klasse als Differenzkategorie, also jemand, aus armen Verhältnissen sich irgendwie hochgearbeitet hat. Das ist natürlich ein Teil amerikanischer Mythologie in gewisser Weise, auch ein gewisser egoistischer Individualismus, der da eine Rolle spielt. Und ja, das ist halt in dem Sinne dann interessant zu schauen, wie wird diese Person dargestellt, was sind seine Beweggründe überhaupt, ja, hier so eine scheinbare Größe als Great Gatsby zu erreichen. Und dann letztendlich auch, wie am Ende die Handlung aufgelöst wird. Es ist ja auch so, dass so ein großer Roman im Endeffekt ja eigentlich fast schon von selbst nicht nur das Loblied einer Nation singen kann, das wäre denkbar schmales Textprojekt irgendwie, sondern dass da immer auch Bruchstellen irgendwie einer Kultur oder einer Ideologie gezeigt werden. Also Ulrich Greiner zum Beispiel hat ein Buch geschrieben über amerikanische Literatur, das heißt Gelobtes Land. Da sagt er auch, dass amerikanische Literatur sich oft bewegt zwischen Apotheose und Apokalypse und das ist bei Gatsby genauso. Und deswegen ist es schon ein Stück weit in dem Kontext auch typische amerikanische Literatur, auf jeden Fall.
Also entweder eine Vernichtung der amerikanischen Literatur nehme ich dann an oder eine Erlösung, die man...
Vor allem des Individuums, in dem Sinne. Also, und dadurch natürlich als Individuum, was dann beispielhaft ist, auch einer nationalen Kultur oder auch eines Selbstbildes einer Nation. Also Amerika wurde ja quasi auf Ideologie basiert, insofern gegründet, dass man immer einen Sonderstatus für sich reklamiert hat, die Möglichkeit der Freiheit zu eröffnen den Leuten als Nation, was in anderen Ländern zu der Zeit nicht möglich war, als die amerikanische Nation entstanden ist. Und ja, sich im Endeffekt ein Stück weit dann auch einfach zu nehmen, was einem vermeintlich zusteht als erfolgreicher Individualist. Und da geht es eben bei Gatsby auch drum. Also dann können wir auch dann jetzt nochmal den Roman direkt da reingehen.
Ja, vielleicht gleich mal da. Das ist eigentlich eine ganz spannende Figur. Der große Gatsby, der hat ja eigentlich erstmal alles im Ausgangspunkt, scheinbar. Aber er ist ja nicht zufrieden mit dem, was er hat.
Genau, und das ist der Punkt. Also dieser Reichtum, den er anhäuft, und dieser soziale Aufstieg, dieser vermeintliche, das tut er nicht irgendwie aus ideologischen Gründen in dem Sinne, oder das tut er nicht, weil er irgendwie ein Beispiel sein will oder ein verwirklichtes Beispiel für einen nationalen Mythos oder so, sondern im Endeffekt versucht er dadurch, ja, durch seinen sozialen Aufstieg, durch seinen Aufstieg in die Oberschicht, mit dieser Frau, mit Daisy Buchanan zusammenzukommen. Und das ist schon ein Punkt, wo so der erste Schnitt irgendwie oder der erste Bruch irgendwie auftaucht, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr Teil einer individualistischen Ideologie.
Ist es denn wichtig in einer Great American Novel, wenn wir diesen Exkurs vielleicht kurz machen können, dass da tatsächlich also eine ideologische Motivation bei den Protagonisten dahinter steckt?
Also zumindest irgendwie muss meiner Ansicht nach der nationale Mythos irgendwo aufgegriffen werden. Und vermeintlich, wenn man den Text oberflächlich liest, dann könnte man da zustimmen. Der Mann hat viel erreicht, der hat sich irgendwie hochgearbeitet. Das ist vielleicht was manche bewundernswert finden. Aber es ist eben dann die Kehrseite dieses Individualismus, dass zum Beispiel diese Frau, die er begehrt und mit der er zusammenkommen will und weswegen er das alles macht, weswegen er dieses riesige Haus irgendwie einrichtet, weswegen er diese rauschenden Partys schmeißt, das ist was ja zum Beispiel ihre Perspektive vollkommen ausblendet. Also es wird ja nur ganz am Ende mal gefragt, will die überhaupt mit ihm zusammenkommen? Das wird ja für einen Großteil des Romans irgendwie gar nicht reflektiert, sondern es wird quasi, wie soll ich sagen, eine gewisse Dekadenz auch schon die ganze Zeit zur Schau gestellt, die eine Konsequenz ist von diesem individualistischen Streben. Aber es ist eben was in dem Sinne oder was nicht in dem ideologischen Sinne irgendwie zielführend ist, in dem Sinne, dass jetzt Gatsby inspiriert, irgendwie andere Leute seinem wirtschaftlichen Erfolg irgendwie nachzueifern. Zumal er das ja auch quasi durch Illegalität erworben hat, mit einem sehr, sexistischen Projekt eigentlich, was er verfolgt und weswegen er überhaupt diesen Aufstieg durchzieht.
Du meinst das Projekt, um die Frau zu bekommen?
Genau, das ist der Punkt. Also Gatsby wird ja nicht das leuchtende Beispiel eines erfolgreichen Kapitalisten oder so irgendwie. Das ist überhaupt nicht das Thema.
Das ist ja eigentlich spannend, weil wir haben ja auch von der romantischen Suche geredet und da ist natürlich die Suche nach der Frau für den männlichen Protagonisten natürlich immer dann eine sehr beispielhafte Geschichte.
Und ja, aber diese Suche wird ja nicht romantisiert irgendwie. Es ist ja immer klar, dass es eine wahnsinnig egoistische Suche ist, die auch ja keine Rücksicht auf Verluste nimmt.
Und das ist vielleicht so ein bisschen der spannende Punkt, ne? Wenn man den, wenn man hier dann eine Geschichte hat, in der er versucht, eine Frau zu erwerben.
Ja, im Endeffekt, ja.
Ob es da dann nicht eigentlich eine Dekonstruktion dieser Ideologie, dieses Traumes ist.
Ja.
Weil ich würde jetzt behaupten, auf der einen Seite sagt die Geschichte ja schon sehr viel, dass all dieser Reichtum nichts wert ist, weil er nicht glücklich werden kann ohne diese Frau.
Das weiß ich jetzt in dem Sinne nicht zu bewerten letztendlich. In dem Sinne, inwieweit es da da Glück wirklich irgendwie so eine Rolle spielt. Er ist halt ein Besessener eigentlich.
Er will.
Genau, er ist ein Besessener, er ist irgendwie, ja, reines Begehren, wenn man so will. Er ist egoistisch, er ordnet alles seiner ja romantischen Eroberung im Endeffekt unter. Aber gleichzeitig zeichnet der Roman dann, was man irgendwie, ja, keine Ahnung, plakativ, feuilletonistisch vielleicht irgendwie als Sittengemälde oder so bezeichnen will. Und da sind wir halt auch wieder darin, dass halt dieser Roman ja im Endeffekt ein Roman ist, auch über die 1920er Jahre, über Wohlstand, über Verschwendungssucht, über Genusssucht. Und wie du sagtest, in dem Sinne eine Dekonstruktion, wenn man es so nennen will, dieser Mythologie. Weil ich sagte schon, dieser Plan, den Gatsby da hat, der ist im Endeffekt oberflächlich gesehen, verschafft er ihm Erfolg. Er hat wirtschaftlichen Erfolg. Er wird reich, er lebt in gewisser Weise einen bestimmten Traum. Letztendlich ist es aber nicht seine Absicht.
Das ist jetzt sein Mittel, nicht sein Ziel,
Seine
dieser Reichtum.
seine Methoden sind ja auch quasi mit Alkoholschmuggel und dergleichen, was da mal anklingt, ist ja auch Illegalität. Also er ist jetzt in dem Sinne kein aufrechter Geschäftsmann oder dergleichen, wenn man es so nennen will, sondern er ist ein Besessener. Und diese Verwirklichung oder diese scheinbare Verwirklichung irgendeines wie auch immer gearteten materiellen amerikanischen Traums ist ein Nebenprodukt seiner Besessenheit.
Das heißt, er hat diesen Traum, diesen vermeintlichen, eigentlich nur auf korrupte Art und Weise erreicht. Und gleichzeitig ist er damit aber dann trotzdem, also ist er noch nicht zufrieden, ne? Also das ist, also, und das wäre dann eigentlich eine, also natürlich eine sehr negative Darstellung dieses amerikanischen Traums. Und dementsprechend ja eigentlich die Dekonstruktion durch ich sag mal, vielleicht das Wesen der Geschichte selbst, weil für ihn kann es ja kein Happy End geben, weil er ja noch was will. Und das ist ja meistens, ne, diese romantische Suche eben, das, worauf die meisten Geschichten basieren, ist ja immer die Suche irgendwo nach einem Happy End, das, was besser wird oder wieder gut wird, wiederhergestellt wird.
Also da müssen wir aber aufpassen, dass wir jetzt Gatsby in der Diskussion nicht romantisieren. Das ist nämlich auch die Ich-Erzähler-Perspektive in gewisser Weise in dem Roman. Also der Roman wird ja nicht aus Gatsbys Sicht geschildert, sondern ist aus Sicht eines Charakters, der heißt Nick Carraway, der ist Gatsbys Nachbar, der in gewisser Weise dieser Faszination, die von Gatsby ausgeht, erliegt. In dem Sinne, Gatsby ja, formt ja auch um sich ein gewisses Mysterium. Die Leute, die auf seinen Partys sind, die scheinen ihn alle nicht persönlich zu kennen. Und das ist dieses Mysterium, auch vielleicht auch das Mysterium dieser Suche, das Mysterium der Geschichte dieser Figur, der Ich-Erzähler erliegt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir quasi das auch nicht quasi gleich tun und Gatsby in der Diskussion romantisieren. Und wie gesagt, meiner Ansicht nach ist der Roman in dem Sinne eine Kritik, eine Ideologiekritik, wenn man so will, weil ja, die Methoden, die Gatsby anwendet, sind irgendwie, wie auch immer, moralisch verwerflich. Sein Endziel, was er damit verfolgt, ist moralisch verwerflich. Der Roman ist voll von Passagen, wo es darum geht, diese Oberflächlichkeit dieser Partys darzustellen. Also wir haben hier eine, ja, wie soll ich sagen, eine Schar von Figuren, die irgendwie ja vorbeigeführt werden am Leser, die alle irgendwie, ja, soll ich sagen, anonyme Genusssuchende irgendwie sind. Und letztendlich endet der Roman natürlich auch in einem sehr, in einem, ja, in größtmöglicher Tragik, wenn man so will. Und er endet mit Gatsbys Beerdigung.
Wieso ich immer wieder auf die Romantik zurückkomme, ist, weil mir gerade der Gedanke kam, ist der Great Gatsby nicht eigentlich eine Vampirgestalt, eine Art Dracula, der Sehnsüchte wahrmacht und verlockt und also das, ne,
Ja, er macht
die
sich.
manifeste Verführung
Ja,
eigentlich,
er
also
macht
auch
sich zum
amoralische
Verführer.
Verführung
Ja, er macht sich zum
darstellt.
Verführer. Absolut, absolut. Und dafür sprechen auch diese ganzen Szenen dieser Partys, die vor allem am Anfang, in der ersten Romanhälfte, einen sehr großen Teil einnehmen. Er ist ja quasi wie, wenn man so will, der Schlossherr, der nur quasi, ja, wenn alle schon total irgendwie den Verstand verloren haben auf der Party, dann tritt er mal in Erscheinung. Also er ist in dem Sinne in keiner Weise in dem Roman, also nur auf eine sehr oberflächliche Art und Weise, eine nachahmenswerte Figur. Und der Roman stellt ihn auch nicht so dar, als wäre er ein leuchtendes Beispiel für eine Erfolgsgeschichte. Und wie gesagt, es endet ja damit, es endet mit dem Tod. Und letztendlich mit dem Scheitern. Und selbst im Scheitern Als dann der Ich-Erzähler, als Nick, dann nochmal ja nachdenklich die ganzen Ereignisse durchgeht, dann Gatsbys verlassenes Herrenhaus da irgendwie nochmal durchwandert, am Strand vor Gatsbys Haus irgendwie entlangläuft und dann in diesem Moment vorstellt, wie es war für Seefahrer, die den amerikanischen Kontinent entdeckt haben.
Ah, ja.
Und dass das der letzte Punkt war, wo quasi das menschliche Potenzial für Bewunderung überhaupt noch mit irgendwas gefüllt werden konnte. Und alles, was danach kam, ist schon Verfall.
Ich habe da zwei Sachen eigentlich, die mir hauptsächlich dazu einfallen. Das erste ist, über diesen Roman stolpert man immer wieder. Also ob das jetzt vielleicht im Englischunterricht ist oder man schaut vielleicht einfach nur irgendwie eine amerikanische Serie an oder liest dann ein amerikanisches Buch und du findest ganz viele Referenzen auf diesen Roman und es wird immer sehr selbstverständlich eigentlich hingenommen.
Genau.
Dass man den Great Gatsby zumindest von ihm weiß und kennt, genauso wie man irgendwie weiß, was dieses The Great American Novel für ein Phänomen ist.
Ja.
Ich muss aber sagen, ich habe das Buch bis heute nicht gelesen und ich glaube auch, ich will es nicht lesen.
Ich würde sagen, da verpasst du was in dem Sinne, dass der Roman uns schon viel sagt über den zeitgeschichtlichen Moment, über den kulturellen Moment und so weiter. Und gerade in dem kritischen Potenzial, das der Roman hat, bei den vielen Leerstellen, die der Roman hat und bei den vielen Dingen, die man dem Roman ankreiden kann, habe ich ihn aber auch ausgewählt jetzt als Beispiel, weil der Roman immer noch oftmals referenziert wird einfach. Es gibt unfassbar viele so intertextuelle Bezüge, die sich darauf beziehen und vor nicht allzu langer Zeit noch eine Verfilmung hier mit DiCaprio und da fand ich es eben auch interessant, diesen Zwiespalt zwischen dem Proporz und dem Prunk und so weiter, was gezeigt wird und aber der eigentlichen Tatsache, dass der Roman ja ein Roman des Niedergangs ist oder der den Niedergang einer nationalen Ideologie irgendwie zeigt. Und was aber oftmals in Erinnerung bleibt den Leuten, sind die schönen Partyszenen und die tollen Kostüme.
Und das ist ja ein ganz spannendes Phänomen, über das man, glaube ich, immer wieder stolpert als Leser, dass es schon so viele große Romane gab, und da meine ich groß im Sinne von, dass sie eine große Tragweite hatten, eine große Leserschaft hatten und dass sie auch eine gewisse Zeit vielleicht schon überdauert haben. Und immer noch gelesen werden in den Schulen, aber es scheint ja nicht wirklich, also das ist jetzt die Frage, es scheint ja nicht wirklich was hängen geblieben zu sein, ne? Wie du sagst, die Leute erinnern sich dann an die Partyszene und an die Kostüme und an Leonardo DiCaprio, der dann, ich glaube, tot im Pool schwimmt und sonst was. Aber dass vielleicht die Ideologie, der Gedanke dieses amerikanischen Traums, dass der vielleicht fehlerhaft ist, der ja, also bei uns, wir würden ihn zwar nicht so nennen, aber den es bei uns ja genauso gibt.
Ja.
Also das immer beruflich und finanziell immer weiterkommen und einen größeren Erfolg zu haben. Nur als Künstler ist das auch ein bisschen eine kleine Sinnkrise, die dadurch eigentlich verursacht wird, weil man sich das so anschaut und man kann es zurückverfolgen. Und Schiller hat auch nichts anderes gemacht. Und trotzdem hast du den Eindruck, so viele Künstler schon immer gegen so einen Niedergang, wie du es gesagt hast, kämpfen, gibt es
Oder ihn zumindest darstellen.
Oder ihn zumindest darstellen, ja. Ich würde behaupten, dass jede Form von Darstellung schon immer ein Kampf ist. Und trotzdem hat sich das aber nicht geändert. Gut, vielleicht braucht die Änderung länger. Jetzt mit einem kleinen Fragezeichen am Ende.
Das ist schwer für mich jetzt zu diagnostizieren.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es diagnostizierbar ist.
Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich denke halt, der Roman ist in gewisser Weise wichtig für die amerikanische Literaturgeschichte. Er ist wichtig in dem Sinne, dass er bei allen Fehlern, die er hat, konsequent dann doch letztendlich ist, in irgendeiner gewissen Form von politischer Kritik. Und andererseits, dass das, worum es eigentlich geht in dem Roman, dass das ist so in der populären Rezeption, dass das oft verkannt wird einfach.
Mhm.
Denn es ist ein kritischer Roman in dem Sinne. Ein Roman, der einen nationalen Mythos kritisiert.
Ja, ja.
Und wenn man ihn eben oberflächlich liest, dann mag es vielleicht irgendwie schöne Partyszenen geben, ein aufregendes Leben wird da geschildert und am Ende, keine Ahnung, mag man vielleicht sagen, ja, das war jetzt nur eine kleine persönliche Tragik in gewisser Weise in einer an sich aber funktionierenden Ideologie. Und das verneint der Roman eben, sondern das, was Gatsby passiert ist, das ist symptomatisch für, ja, irgendeine Art Niedergang oder irgendeine Art Verfall, weil, wie ich sagte, seitdem die ersten Seefahrer ankamen und für sich jetzt, ja, als Europäer, mal abgesehen davon, dass natürlich die Perspektive der Ureinwohner überhaupt nicht vorkommt, aber für sich als Europäer da einen Traum ausgemacht haben, seitdem die niederländischen Seefahrer dieses unberührte, in Anführungszeichen, Land betreten haben, seitdem befindet man sich auf dem absteigenden Ast irgendwie ideologisch gesehen. Man wird Zeuge eines Verfalls, einer Ideologie, die eine Kultur vielleicht nicht tragen kann, die sich dann eben ja äußert in ja destruktivem Individualismus. Und dafür ist Gatsby ein Beispiel. Nicht für jemand, der sich hochgearbeitet hat und tolle Partys feiert.
Ja. Der große Gatsby. Ich glaube, ich würde ihn immer noch nicht lesen. Aber ich bleibe auf jeden Fall, ich nehme auf jeden Fall diesen Gedanken heute aus unserem Gespräch mit, dass man, dass es immer wieder den Versuch gab, vielleicht im Deutschen ist dafür Brecht eben ein ganz tolles Beispiel, etwas darzustellen, was nicht stimmt, und die Leute tanzen dann trotzdem zu den Stücken der Dreigroschenoper.
Ja.
Während irgendwie gesungen wird, dass der Mensch nur von Missetat alleine lebt und die trinken dabei ihren Sekt. Und
über die deutsche Perspektive, da können wir auch noch reden.
Genau, darüber können wir vielleicht ein andermal reden und dann uns auch nochmal anschauen, was denn eigentlich so ein großer deutscher Roman sein müsste, ob es das überhaupt geben müsste, ob es vielleicht sowas schon gibt. Ich vermute nicht, aber darauf können wir doch beim nächsten Mal auf die Suche gehen.
Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass ich der Meinung bin, es gibt keinen großen amerikanischen Roman, obwohl es das Konzept seit irgendwie über 100 Jahren gibt, bin ich gespannt, auf die Suche, ja, in der deutschen Literatur zu gehen.
Das war Teeblatt und Kaffeefilter über The Great American Novel und The Great Gatsby.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir lesen weiter, wir teilen unsere Gedanken mit euch und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört.
Bis zum nächsten Mal.